SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zur Sendung. Bei einer Massenpanik sterben in Mekka über 300 Pilger, trotz baulicher Massnahmen für mehr Sicherheit. Serbien und Kroatien schließen gegenseitig die Grenzen, ein weiterer Brennpunkt in der europäischen Flüchtlingskrise. Knapper Entscheid. Das Bundesgericht stützt die eidgenössische Steuerverwaltung. Es geht um den Austausch von Bankdaten. Und Andreas Höfert ist Chefökonom der weltweit größten Vermögensverwalterin, der UBS. Er sagt, es werde immer schwieriger, Prognosen zu machen, denn die Lehrbücher helfen oft nicht mehr weiter.
Wenigstens wissen wir, was wir nicht tun sollen. Also das ist schon mal eine gute Sache, aber wir wissen immer noch nicht, was wir tun sollen.
Warum Andreas Höfert da gern die Psychologie konsultiert, erzählt er uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Jedes Jahr pilgern Millionen von gläubigen Muslimen nach Mekka, zur heiligsten Stätte des Islam. Immer wieder kommt es zu Massenpanik mit vielen Opfern. Auch dieses Jahr. Mindestens 300 Menschen kamen ums Leben, mehr als 450 wurden verletzt. Es ist eines der schlimmsten Unglücke, das sich bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch je ereignet hat. David Nauer hat die Einzelheiten.
Zu dem Unglück kam es, als Pilger am dritten Tag der Wallfahrt in der Nähe der Stadt Mekka symbolisch den Teufel steinigten. Der genaue Unglückshergang ist noch nicht bekannt. Offenbar brach aber eine Massenpanik aus. Die Unglücksstelle ist als problematisch bekannt gewesen. In den vergangenen Jahren hat es mehrere Baumaßnahmen gegeben, um den Strom der Pilger an dem Ort besser zu lenken. Auch in diesem Jahr ist die muslimische Wallfahrt Hadsch ein Großereignis. Medienberichten zufolge sind mehr als 2 Millionen Menschen nach Mekka gereist. Die Pilgerfahrt an den Geburtsort des Propheten Mohammed ist für gläubige Muslime eine der wichtigsten religiösen Pflichten. Bei der Wallfahrt kommt es immer wieder zu schweren Unglücken. Erst vorletzte Woche starben über 100 Menschen, als ein Kran auf die große Moschee in Mekka stürzte. Im Jahr 2006 kam es auf einer Brücke zu einem Gedränge. Damals wurden über 360 Menschen zu Tode getrampelt.
David Nauer. Neue Informationen gibt es heute wieder zur VW-Affäre. Mehr dazu nun in den Nachrichten mit Daniel Hubacher.
Im Zusammenhang mit den Manipulationen von Abgaswerten beim Volkswagen-Konzern sind offenbar auch Autos in Europa betroffen. Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt sagte, VW habe dies eingeräumt. Um wie viele Fahrzeuge und um welche Modelle es sich handle, könne er noch nicht sagen, so Dobrindt. Wegen des Skandals war gestern VW-Chef Martin Winterkorn zurückgetreten. Nachdem Serbien heute früh die Grenzen für Güter aus dem Nachbarland Kroatien dicht gemacht hatte, erlaubt Kroatien Fahrzeugen mit serbischem Kennzeichen die Einreise nicht mehr. Serbische Bürger dürften aber weiterhin einreisen, präzisierte der kroatische Innenminister gegenüber Medien. Hintergrund der Maßnahmen und Gegenmaßnahmen sind Unstimmigkeiten um die Einreise von Flüchtlingen. Und nun ins Inland, zum Ständerat. Der Bundesrat soll die Gelder ausländischer Machthaber rascher einziehen und zurückerstatten können. Dafür hat sich die Kleine Kammer ausgesprochen. Gesetzeslücken sollen geschlossen werden. Die Schweiz soll auch Experten in andere Länder schicken können, um die Behörden zu beraten, wie sie an die Vermögen gestürzter Potentaten gelangen können. Außerdem sollen nach dem Willen des Ständerats illegale Gelder auch dann eingezogen werden können, wenn die Straftaten eines gestürzten Machthabers verjährt sind. Damit stellt sich der Ständerat gegen den Nationalrat. Das Gesetz geht deshalb zur Differenzbereinigung zurück an den Nationalrat. Weiter hat der Ständerat beschlossen, am sogenannten Gassi de Dijon-Prinzip festzuhalten. Lebensmittel, die in der EU zugelassen wurden, sollen in der Schweiz weiterhin verkauft werden dürfen, selbst wenn sie Schweizer Standards nicht erfüllen. Im Gegensatz zum Nationalrat ist der Ständerat auf eine Gesetzesänderung gar nicht eingetreten. Damit ist das Ansinnen, das Gassi de Dijon-Prinzip, welches die Schweiz seit 2010 anwendet, zu kippen, vom Tisch. Die Bauern wehrten sich gegen den erleichterten Import. Der Nationalrat verlangt vom Bundesrat, er solle ein Trennbankengesetz ausarbeiten. Damit sollen die riskanteren Geschäftsbereiche von wichtigen Banken komplett von der traditionellen Vermögensverwaltung getrennt werden. Systemrelevante Banken und damit die Volkswirtschaft sollen dadurch besser geschützt werden, falls sich ein Teilbereich verspekuliert. Vermögensverwaltungs- und Geschäftsbanken sollen insbesondere nicht auf eigene Rechnung spekulieren können, sondern nur im Auftrag von Kunden. Das Bundesgericht stützt den Politikwechsel bei der Aufhebung des Bankgeheimnisses für ausländische Bankkunden. Die Richter in Lausanne haben erstmals eines der neuen Doppelbesteuerungsabkommen ausgelegt. Mit dem Entscheid heißt das Bundesgericht gut, dass die Steuerverwaltung dem französischen Staat geholfen hat. So konnte ein bekannter französischer Geschäftsmann in seinem Heimatland besteuert werden. Eine Minderheit der Richter hatte bemängelt, dass das Rechtshilfeersuchen nicht lediglich auf rudimentären Angabe beschränkt sein sollen. Das Verpackungsunternehmen Volag mit Standorten im luzernischen Sempach und im bernischen Burgdorf hat Insolvenz angemeldet. 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. Man arbeite an einer Auffanggesellschaft, teilte Volag mit. Dadurch erhoffe man sich, 50 bis 60 Arbeitsplätze retten zu können. Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben mit dem starken Franken und mit höheren Rohstoffpreisen zu kämpfen. Das Wetter. Heute ist es beidseits der Alpen häufig sonnig, auch im Osten setzt sich die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 16 Grad im Norden und 22 im Süden. Und auch morgen gibt es einen sonnigen Herbsttag mit zeitweise ein paar Wolken am Himmel.
«12.37 Uhr, Rendezvous, das sind die weiteren Themen. Angela Merkel will jetzt doch Gespräche mit Syriens Machthaber Assad. Grundfalsch findet das die Syrien-Expertin.
Er ist der Hauptverantwortliche für diesen Krieg und was noch schwerer wiegt, er ist auch an gar keiner Verhandlungslösung interessiert.
Dann im Winter im Schnee, im Sommer am See. Hoteliers aus dem Bündnerland und dem Tessin wollen ihr Personal teilen.
Wie können wir Kosten sparen, auf eine legale, gute, positive Art, wo alle profitieren? Und das ist die Antwort darauf.
Und das schwere Erdbeben in Nepal hat tausende Menschenleben gefordert und einen großen Teil des Kulturerbes zerstört. Aber
what we have not lost is that the artisans who can still recover this place.
Es fehle nicht an Kunsthandwerkern für den Wiederaufbau. Und das sei auch eine Chance. Die Geschichte dazu kurz vor eins. Zuerst zur Flüchtlingskrise in Europa. Auch wenn sich die EU-Regierungschefs gestern auf gemeinsame Ziele haben einigen können, wirklich konkret ist die Antwort auf die Flüchtlingskrise nicht ausgefallen. Was in der Öffentlichkeit haften bleibt, ist vor allem Uneinigkeit. Diese Uneinigkeit hat nun zu einem heftigen Streit zwischen Kroatien und Serbien geführt. Die Auseinandersetzung zwischen den zwei früheren Kriegsgegnern ist heute eskaliert mit gegenseitigen Grenzblockaden. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Der kroatische Regierungschef Milanovic redet von einer Verschwörung gegen sein Land. Serbien habe sich mit Ungarn abgesprochen. Die Flüchtlinge, die von Griechenland und Mazedonien Richtung Norden kommen, würden in Serbien gezielt alle Richtung Kroatien gelenkt. Vorgestern rief Milanovic den serbischen Regierungschef Vucic in rüdem Ton auf, er solle die Flüchtlinge auch Richtung Ungarn schicken. Es gehe nicht an, dass Serbien die ganze Last an Kroatien weiterreiche. Tatsächlich sind in nur 8 Tagen über 44.000 Flüchtlinge von Serbien nach Kroatien gelangt und kaum mehr welche von Serbien nach Ungarn. Für Milanovics Verschwörungsthese gibt es aber keine Beweise. Es könnte auch einfach die abschreckende Wirkung des ungarischen Zauns an der serbischen Grenze sein, der die komplette Umlenkung der Flüchtlingsbewegung verursacht hat. Auf jeden Fall hat Milanovic schon vorgestern Maßnahmen gegen Serbien ergriffen. Er sperrte die Grenze zu Serbien für den Güterverkehr und ließ nur noch Lastwagen mit verderblichen Gütern durch. Das führte zu einem x Kilometer langen Stau. Viele Lastwagenfahrer stecken seither fest, ohne mit Wasser und Lebensmitteln versorgt zu werden. Gestern drohte Serbien, es werde als Gegenmaßnahme seine Grenze für alle Güter aus Kroatien schließen, wenn das Nachbarland seine Blockade nicht bis Mitternacht aufhebe. Die kroatische Regierung beharrte aber darauf, dass Serbien die Flüchtlinge auch nach Ungarn schickt. Jetzt ist der gesamte Güterexport von Kroatien nach Serbien blockiert. Für die kroatische Wirtschaft steht viel auf dem Spiel. Serbien ist ein wichtiger Abnehmer kroatischer Produkte und kroatische Wirtschaftskreise haben die Regierung schon gewarnt, nicht zu weit zu gehen. Sie fürchten einen Boykott der serbischen Konsumenten gegen ihre Produkte. Warum verhält sich Regierungschef Milanović so draufgängerisch? In Kroatien stehen demnächst Wahlen vor der Tür. Bei vielen Wählern kommen Milanovics zwei Botschaften gut an. Erstens, wir sind freundlich zu Flüchtlingen und lassen sie einreisen und geben sie sofort weiter an Ungarn und Slowenien. Und zweitens, wir lassen uns von Serbien, dem ewigen Rivalen, nichts aufzwingen. Am Vormittag hat Milanović auf die serbische Blockade kroatischer Güter reagiert. Die Maßnahme sei lächerlich, sagte er. Er gab noch einen drauf und verbietet jetzt allen Fahrzeugen mit serbischen Kennzeichen die Einreise, auch den Personenwagen. In Belgrad wird heute EU-Kommissar Hahn erwartet. Er wird versuchen, die Streitparteien zu beschwichtigen.
Christoph Wüthrich. Schwer tut sich die EU auch mit dem ursprünglichen Konflikt in Syrien. Syriens Machthaber Bashar al-Assad muss weg, so die bisherige Haltung des Westens. Nun aber scheint sich dieses Credo aufzuweichen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel brachte gestern am EU-Sondergipfel zur Flüchtlingskrise erstmals direkte Gespräche mit Assad ins Spiel.
Es muss mit vielen Akteuren gesprochen werden, dazu gehört auch Assad, dazu gehören andere, dazu gehören vor allen Dingen nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, sondern eben auch regionale wichtige Partner.
Sagte Angela Merkel gestern. Wie ist diese Aussage zu bewerten? Das habe ich Petra Becker gefragt, sie ist Syrien-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Ich denke, dass diese Aussage die ganze Ratlosigkeit Europas widerspiegelt, wie man mit diesem Konflikt umgehen soll, weil so viele Kräfte beteiligt sind, die jede Lösung hintertreiben. Also ich glaube, dass es grundfalsch ist, mit Assad zu verhandeln, zumindest direkt mit ihm zu verhandeln, weil man ihn damit aufwertet. Er ist der Hauptverantwortliche für diesen Krieg und was noch schwerer wiegt, er ist auch an gar keiner Verhandlungslösung interessiert. Er setzt alleine auf einen militärischen Sieg, den er nicht erringen kann und setzt dabei auf seine Verbündeten, den Iran und Russland. Und wenn Frau Merkel und der US-Außenminister jetzt sagen, dass man mit Assad reden muss, dann geht das wahrscheinlich auf den Alleingang Russlands in Syrien zurück.
Schauen wir das alles noch etwas genauer an. Es ist ja tatsächlich so, dass zum Beispiel in Europa Frankreichs Präsident Hollande betont, weiterhin eine Lösung mit Assad sei nicht möglich. Wie breit abgestützt ist denn Angela Merkels Haltung überhaupt?
Naja, also Frau Merkel wird sich ja mit anderen Außenministern darüber beraten. Ich kann mir vorstellen, dass es um einen Zeitgewinn geht. Also dass es darum geht, innerhalb der jetzt etwas unübersichtlichen Lage mit dem neuen Engagement von Russland in Syrien darum geht zu sagen, ja, wir wollen reden, natürlich, wir wollen keine Konfrontation mit Russland in Syrien, aber wie weit dieses Reden dann geht, das wird sich erst noch zeigen müssen.
Aber es heißt doch, das sind Anzeichen dafür, dass sich im Westen die Ablehnung gegenüber dem syrischen Machthaber aufweicht.
Das glaube ich nicht. Also wenn Sie gestern oder vorgestern ein Interview mit Carla Del Ponte zum Beispiel gelesen haben, also Carla Del Ponte sagt auch, es hat auch damals mit Milosevic eine Verhandlungslösung gegeben, trotzdem ist er nachher vor Gericht gestellt worden. Also es geht nicht darum, dass man jetzt Assad wieder wirklich ins Boot holen will, sondern dass man händeringend eine Lösung sucht, wie man überhaupt in Syrien irgendwo einen Schritt weiterkommen will.
Und ist das alles auch Ausdruck, eine Folge der Flüchtlingskrise, die Europa nun meistern muss?
Ja, das ist sicherlich auch eine Folge dessen. Es hat ja auch Leute gegeben, die jetzt darauf hinweisen, dass diese Flüchtlingskrise natürlich auch Sicherheitsrisiken für Europa birgt, weil man davon ausgeht, dass jetzt unter Umständen hier noch mehr Anschläge sich in Europa ereignen könnten. Aber das wird man nicht dadurch lösen, dass man jetzt mit Assad in Verhandlungen tritt, sondern wenn man die Radikalisierung in Syrien und in den benachbarten Ländern, wenn man der entgegenwirken will, dann muss man sehen, dass man eine politische Lösung findet, in der Assad keine Rolle mehr spielen kann, weil gerade die Brutalität, mit der Assad gegen sein Volk vorgegangen ist, ein Grund dessen ist, dass die Leute sich radikalisieren. Und sie radikalisieren sich noch weiter, wenn sie sehen, dass der Westen Assad weiter stützen will.
Russland intensiviert ja momentan seine militärische Unterstützung für das syrische Regime. War schon immer ein Verbündeter Assads. Welche Rolle spielt denn Russlands Vorgehen in Bezug auf die neue Haltung des Westens?
Ja, ich glaube, dass es genau die Vorgehensweise Russlands ist, den Westen da in Zugzwang bringt. Russland hat im UN-Sicherheitsrat die neue Verhandlungsinitiative vom UN-Sonderbeauftragten Demistura ja zugestimmt und gleichzeitig hintertreibt Russland diese Verhandlungen, weil es sich jetzt noch deutlicher als bisher militärisch auf Assads Seite stellt. Deswegen herrscht jetzt Ratlosigkeit darüber, wie man jetzt damit umgehen soll. Und von daher glaube ich, dass jetzt darüber zu reden, Assad wieder ins Boot zu holen, eigentlich ein Ausdruck der Ratlosigkeit ist und keine wirkliche durchdachte Strategie dahinter steht.
Sagt Petra Becker, sie ist Syrien-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ben Ali, Hosni Mubarak, Ferdinand Marcos, Sani Abacha. Die Liste ließe sich verlängern. Auf Schweizer Banken liegen mehrere hundert Millionen Franken, die von ausländischen Potentaten zu Unrecht erworben worden sind. Diese möchte der Bundesrat schneller einziehen und zurückerstatten können. Doch der Nationalrat machte im Frühling nicht mit und hielt an einer Verjährungsfrist fest. Anders nun der Ständerat. Er unterstützt die Pläne der Landesregierung. Gaudenz Wacker weiß warum.
Der Bundesrat hat die Millionen von Potentaten bislang per Notrecht gesperrt. Nun will er dafür eine Rechtsgrundlage schaffen, damit solche Gelder also auf ordentlicher Basis gesperrt, konfisziert und rückerstattet werden können. Damit sind National- und Ständerat grundsätzlich einverstanden. Nur schwächte der Nationalrat die Vorlage Anfang Juni in einem entscheidenden Punkt ab. Er wollte Potentaten das Recht auf Verjährung einräumen. Wären also Straftaten von Potentaten verjährt, könnte die Schweiz die zusammengeraubten Millionen nicht mehr einziehen. Das sei ein Grundrecht, auch Potentaten hätten also ein Recht auf Vergessen, argumentiert CVP-Nationalrat Karl Vogler. So
habe ich bzw. hat jedermann natürlich muss die Möglichkeit haben, seine Unschuld auch zu beweisen. Und nach einer doch langen Zeit ist dieses Recht, dass ich das entsprechend beweisen kann, eben dann nicht mehr vorhanden.
Ganz anders nun der Ständerat.
Unrechtmäßig erworbene Gelder sind unrechtmäßig erworbene Gelder und dieses kann nicht nach einer eventuellen Verjährung einfach dann zurückerstattet werden, sondern muss den rechtmäßigen Eigner, nämlich dem entsprechenden Land oder seiner entsprechenden Regierung, zurückgegeben werden.
So FDP-Ständerat Felix Gutzwiller, er präsidiert die Außenpolitische Kommission. Seiner Meinung hat sich heute Morgen die Kleine Kammer angeschlossen, und zwar einstimmig. Im Stöckli wurde nicht eine Stimme laut, die auch Potentaten das Recht auf Verjährung einräumen wollte. Warum? Der Nationalrat habe das Geschäft mehrheitlich mit einer rein juristischen Brille betrachtet, erklärt Gutzwiller. Der Ständerat hingegen habe eine andere Perspektive gewählt.
Es hat eine Rolle gespielt, die Reputation der Schweiz in diesen Fragen der Potentatengelder, als eine viel stärkere außenpolitische Gewichtung, als eine rein juristische Sichtweise.
Entsprechend hat der Ständerat noch einen weiteren Punkt abgeändert. Den Kreis der Potentaten will die Kleine Kammer weniger eng definieren. Das Potentatengeldergesetz oder die Lex Mubarak greift damit wieder wesentlich schärfer. Gut möglich, dass der Nationalrat nun umschwenkt. Die CVP-Fraktion jedenfalls werde sich nun wohl dem Ständerat anschließen, erklärt ihr Nationalrat Karl Vogler.
Gaudenz Wacker hat berichtet. In 12 Minuten ist es 1. Die Schweiz will mithelfen, Steuerhinterziehung über die Landesgrenzen zu verhindern. Besteht der Verdacht, dass ein Ausländer unversteuertes Geld in der Schweiz versteckt, will unser Land Bankdaten ins Ausland liefern. Nur, wie hart muss der Verdacht sein, damit die Schweiz auch tatsächlich Daten liefert? Und wie viele Daten darf sie liefern? Diesen Grundsatzentscheid hatte heute das Bundesgericht zu fällen. Es ging um ein französisches Ehepaar. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder kennt die Vorgeschichte.
Im Kern geht es um Privilegien für Superreiche. Konkret geht es um ein französisches Ehepaar, das 2010 seinen Wohnsitz von Paris nach Genf verlegt hat und hier zunächst die Vorzüge der Pauschalbesteuerung genoss, bis das Ehepaar vor kurzem in die ordentliche Besteuerung wechselte. Für die Jahre der Pauschalbesteuerung macht Frankreich geltend, es gebe Hinweise, dass das Ehepaar eigentlich noch in Frankreich steuerpflichtig sei. Dazu muss man wissen, der Mann ist eine bekannte Persönlichkeit der französischen Geschäftswelt und noch immer beruflich aktiv. Die französischen Steuerbehörden baten also ihre Schweizer Kollegen um Kontoauszüge, Belege über die Einkünfte der Eheleute. Tatsächlich wollte die Schweizer Steuerverwaltung den französischen Kollegen mit den gewünschten Dokumenten behilflich sein. Das Bundesverwaltungsgericht aber legte sich quer. So automatisch funktioniere Amtshilfe nicht. Die Pariser Behörden müssten schon nachvollziehbar erklären, warum sie denn glaubten, dass das Ehepaar noch in Frankreich steuerpflichtig sei. Sonst, ja, sonst schützt das inzwischen etwas löcherige Schweizer Bankgeheimnis die Konten des Ehepaares.
Das Bundesgericht hat nun das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts korrigiert mit 3-2 Stimmen. Es brauchte also den Entscheid des Präsidenten. Sascha Buchbinder in Lausanne, wie haben die Richter denn argumentiert?
Ja, in der Diskussion heute wurde sehr deutlich, das Bundesgericht steckte in einem Dilemma. Einerseits wollen die Richter nach wie vor den Finanzplatz vor ausländischen Fischzügen in der Steueroase schützen. Gleichzeitig hat man aber zur Kenntnis genommen, es ist ein Politikwechsel von der Politik erwünscht. In der Diskussion ging es darum, wie konkret denn die Angaben sein müssen, damit die Schweiz Amtshilfe leisten darf. Sehr wichtig war dabei wohl auch, dass in letzter Sekunde Frankreich konkrete Hinweise beigebracht hat. Abrechnungen für die Hausangestellten, die Eintrag ins Wahlregister des Ehepaares, die Zulassung für Auto und Schiff. Das durfte formal vom Bundesgericht zwar nicht mehr berücksichtigt werden, weil es zu spät gebracht wurde, aber es hat dem Gericht doch eine großzügige Interpretation der ersten spärlichen Informationen erlaubt und deswegen wurde dann die Amtshilfe erlaubt.
Und was bedeutet dieses Urteil jetzt für die Schweiz und ihre Informationspraxis?
Es bedeutet, im Prinzip hilft die Schweiz, außer es gibt gute Gründe, die dagegen sprechen. Das ist also eine totale Umkehr der bisherigen Praxis. Allerdings muss man auch sagen, es gibt eine wichtige Einschränkung. Das gilt nur bei Vertragsstaaten. Also da werden die Vertragspartner von der Schweiz ausgewählt. Das gilt nicht für irgendwelche diktatorischen Regimes. Und wichtig ist dieser Entscheid, weil erstmals ein neues Doppelbesteuerungsabkommen beurteilt wurde in der Praxis. Und dieses neue Abkommen entspricht, das ist zwar nur mit Frankreich geschlossen worden, es entspricht aber dem OECD-Musterabkommen und damit dem, was für ganz viele andere Staaten in Zukunft auch gelten wird.
Also kann man sagen, das heutige Urteil ist ein Sieg für Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf und ihre Bemühungen um Steuertransparenz.
Ja, das war ein Sieg, aber es war ein Zittersieg. Das Bundesverwaltungsgericht als Vorinstanz sagte noch Nein und lehnte die Amtshilfe ab. Jetzt hat das Bundesgericht dem stattgegeben, aber lediglich mit 3-2 Stimmen. Und einmal mehr wurde in der Diskussion deutlich, die gegenwärtige Situation, wo wir eine Ungleichbehandlung beim Bankgeheimnis für Schweizer und ausländische Bürger haben, das ist juristisch ein sehr holpriges Terrain.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Sascha Buchbinder, direkt vom Bundesgericht. Der Concierge, der einen begrüßt, die Köchin, die einem das Lieblingsmenü hinzaubert. Wer regelmäßig im gleichen Hotel absteigt, freut sich über bekannte Gesichter. Bisher mussten Hoteliers die meisten Mitarbeitenden aber auf jede Saison hin neu anstellen. Das soll sich nun ändern. Hoteliers aus dem Tessin und aus Graubünden wollen sich Mitarbeitende teilen und diesen so einen Ganzjahresvertrag anbieten. Silvio Liechti kennt das Pilotprojekt.
Das Fünf-Sterne-Hotel Castello del Sole in Ascona ist ein klassischer Saisonbetrieb. In der Hochsaison im Sommer beschäftigt das Hotel 155 Angestellte. Nur wenige sind über das ganze Jahr angestellt. Im Winter ist das Hotel nämlich geschlossen. Für ihre Mitarbeitende könne dieses Kooperationsprojekt mit Bündner Hoteliers eine Chance sein, sagt Franziska Rechsteiner, Personalverantwortliche beim Castello del Sole.
Wir hoffen, dass wir für viele Mitarbeiterstellen im Winter finden und eben, dass sie dann wirklich wieder zu uns zurückkommen, weil es ist schwierig, gute Fachkräfte zu finden.
Zwar könne ihr Hotel auf einen treuen Mitarbeiterstamm zählen, sagt Rechsteiner. Viele würden schon heute nach dem Winter wieder zu ihnen zurückkehren. Trotzdem müsse man vor jeder Saison wieder neue Mitarbeiter suchen. Viel Aufwand sei das, sagt Brigitte Küng von der Churer Hochschule für Technik und Wirtschaft. Sie hat die Idee vorangetrieben.
Wir haben die Situation, dass sehr hohe Kosten entstehen in der Hotellerie, weil die Leute nach ein paar Monaten, wenn der Saisonvertrag ausläuft, schon wieder weg sind und dann immer wieder neue Leute gesucht werden müssen, eingearbeitet werden müssen, die dann den Betrieb wieder kennenlernen müssen und so weiter.
Ziel sei es, die Mitarbeitenden langfristig an die Betriebe zu binden. Dies könne gelingen, wenn die Hoteliers ihnen eine attraktive Ganzjahresperspektive bieten. Umfragen unter den Mitarbeitenden hätten gezeigt, dass sich fast 80% für solch ein Arbeitsmodell interessierten. Beim Pilotprojekt machen zurzeit 44 Hotel- und Gastrobetriebe in Graubünden und im Tessin mit. Auch die beiden kantonalen Branchenverbände der Hoteliers ziehen mit. Für Ernst Wirsch, Präsident von Hotellerie Suisse Graubünden, kommt das Projekt genau zum richtigen Zeitpunkt. Sinkende Logiernächtezahlen und der starke Franken machten den Hoteliers Sorgen. Sie müssten sich Gedanken machen, wo man Kosten sparen kann.
Wir möchten ja bewusst nicht die Löhne kürzen, möchten nicht da ansetzen, sondern wie können wir Kosten sparen auf eine legale, gute, positive Art, wo alle profitieren, und das ist die Antwort drauf.
Wie viel die Hoteliers so tatsächlich einsparen können, ist unklar. Offen ist auch noch, wie die Anstellungsverträge dereinst aussehen. Für den Bündner Hotelierpräsidenten Wirsch ist dieses Mitarbeiterteilen aber erst der Anfang. Die Kooperation müsse noch weitergehen.
Ich denke da in Einkaufsbereich, in Sharing von Personalabteilungen, in allen Bereichen, wo bis jetzt noch tabu waren. Das sind Bereiche, wo jetzt angegriffen werden müssen, um von der leidigen Kostenseite wegzukommen.
Erste Mitarbeiter sollen schon in diesem Herbst ihre Stelle im Tessin verlassen, um dann in einem anderen Hotel während der Bündner Hochsaison anzupacken.
Tausende Menschen verloren beim schweren Erdbeben in Nepal ihr Leben. Hunderttausende von Häusern und Tausende von Tempeln, jahrhundertealte Paläste, geschnitzte Götter und historische Gebäude wurden zerstört. Ein schwerer Verlust für die nepalesische Kultur, aber auch eine Chance. Karin Wenger hat Kunsthandwerker und Kuratoren in Nepal besucht.
Langsam kehren die Pilger und Touristen nach Kathmandu zurück. Auch auf den Durbar Square, den Platz mit seinem historischen Königspalast, den jahrhundertealten Tempeln und Schnitzereien. Zwei der Tempel fielen während des Erdbebens in sich zusammen. Was gerettet werden konnte, liegt im Innenhof des Palastes. Zersplitterte Balken, geschnitzte Fensterrahmen, eine verbeulte Tempelspitze, die mit Gold verziert ist. Jetzt müsse alles gesäubert und zusammengesetzt werden, sagt Suresh Manlake, der stellvertretende Kurator des Patan Museums.
It takes a long time because rebuild is archaeological site and temples rebuild is not easy.
Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, Jahre wahrscheinlich. Wir müssen uns entscheiden, was wir zuerst wieder aufbauen, und wir brauchen Geld. Mit der Zerstörung der Tempel habe Nepal einen Teil seiner Identität verloren, klagt Anil Chitrakar. Er setzt sich seit Jahren für die Bewahrung des Kulturschatzes in Patan ein. Trotzdem ist er optimistisch.
What we have not lost, and this is the message that we have to really send, is that the artisans who can still recover this place.
Was wir im Erdbeben nicht verloren haben, sind die Kunsthandwerker, die die Tempel wieder aufbauen können. Sie sind in jedem Haus zu finden. Handwerker wie Mahesh Shakya. Er ist nicht nur Holzschnitzer, sondern auch Hindu-Priester im Pilgerort Bungamati außerhalb von Kathmandu. Der Tempel mit den Hunderten von Glöckchen und Kerzen liegt auf einem Hügel und wurde ebenfalls beschädigt. Der Pilgerort wurde vom Beben schwer getroffen. Ein Drittel aller Statuen und Götterbilder wurden vom Beben zerstört. Die Leute sagen, wir haben Gott verraten und jetzt hat er uns bestraft. Ich sorge mich mehr um unser kulturelles Erbe. Gratis und freiwillig wolle er beim Wiederaufbau mithelfen, sagt der Kunsthandwerker. Nach dem Erdbeben haben wir jetzt die Möglichkeit, im traditionellen Stil wieder zu bauen und so unsere Kultur zu schützen. Aber wir müssen lernen, wie wir Erdbeben sicher bauen. Im Dorf Bongamati zerstörte das Erdbeben 900 Häuser. Im historischen Dorfkern wohnte der 23-jährige Student Sarod Shakya mit seiner Familie in einem traditionellen Haus aus rotem Backstein und geschnitzten Fenstern. Das Haus steht zwar noch, aber nur noch Katzen und Hunde leben darin.
This is my house from the front. It doesn't look damaged, right? But if you go around, you can see.
Auf den ersten Blick sieht das Haus intakt aus, aber im Innenhof sieht man, wie stark das Gebäude aus dem Gleichgewicht geraten ist, wie Risse und Sprünge es unbewohnbar gemacht haben. Seit Monaten lebt Sarod und seine Familie deshalb in einem winzigen Holzverschlag. Es gibt kein fließend Wasser, dafür tropft der Monsunregen in die Hütte. Doch auch der angehende Buchhalter Sarod lässt den Kopf nicht hängen. Ja. Seit Mitte Juli besucht er mit 20 anderen Studenten einen Baukurs. Es ist eine Ausbildungsinitiative der Regierung, durchgeführt von erfahrenen Maurern und Ingenieuren des Dorfes. Die Regierung hat Familien, deren Haus zerstört wurde, zudem 2000 Franken versprochen. Das Geld ist noch nicht gekommen und reiche auch nicht aus, aber dank dem Kurs könne er jetzt zumindest selbst Hand anlegen, sagt Sarod. Er und andere haben in Bongamati und in Kathmandu bereits begonnen, ihr Leben wieder aufzubauen.
Das war eine Reportage von Karin Wenger. Es ist kurz nach eins. Gleich das Tagesgespräch mit dem UBS-Chefökonomen Andreas Höfert. Wie er die Entwicklung des Marktes einschätzt, hat Gewicht. Und er sagt, wir tappen im Moment oft ziemlich im Dunkeln. Andreas Höfert ist im ersten und vierten unser Gast nach den Schlagzeilen mit Daniel Hubacher.
In Saudi-Arabien ist es während der islamischen Wallfahrt Hajj erneut zu einer Tragödie gekommen. In der Nähe von Mekka sind bei einer Massenpanik mindestens 310 Menschen ums Leben gekommen. Rund 450 erlitten Verletzungen, meldet der saudarabische Zivilschutz. Der Abgasskandal bei Volkswagen zieht weitere Kreise. Der Konzern räumte nach den Worten des deutschen Verkehrsministers Dobrindt ein, auch in Europa bei Tests die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen manipuliert zu haben. Um wie viele und um welche Modelle es sich handle, sei noch unklar. Der Ständerat will, dass der Bundesrat Gelder ausländischer Machthaber rascher einziehen und zurückerstatten kann. Außerdem sollen illegale Gelder auch dann eingezogen werden können, wenn die Straftaten eines gestürzten Machthabers verjährt sind.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.